Den ersten Sylt-Geheimtipp gibt's schon vor dem Podcast. Das Resort Arosa Sylt, mitten in den Dünen von List. Sie wollen mal wieder richtig Energie tanken? Das Arosa Sylt bietet erstklassigen Nordseeurlaub und Entspannung pur im Wellnessparadies Spa Rosa. Aktive können vom Arosa Sylt aus die Insel zu Fuß oder per Rad erkunden. Übrigens, Arosa Resorts gibt's auch in Kitzbühel und Travemünde. Wo geht's für Ihre Arosa-Auszeit als erstes hin? Das Arosa Sylt Resort wünscht jetzt viel Vergnügen beim Podcast hören.
Sylt, der Insel-Podcast vom Hamburger Abendblatt. Reetdach und Hochhaus, Fischbude und Gourmet-Tempel, pulsierende Plätze und Natur pur. Sylt ist eine Insel der Gegensätze und so sind ihre Geschichten. Abendblatt-Chefreporter Ulrich Gasdorf trifft Gastgeber, Politiker, Einwohner und Gäste zu Gesprächen, die einen Blick hinter die Tourismusfassaden der Nordseeinsel werfen.
Den ersten Sylt-Geheimtipp gibt's schon vor dem Podcast. Das Resort Arosa Sylt, mitten in den Dünen von List. Sie wollen mal wieder richtig Energie tanken? Das Arosa Sylt bietet erstklassigen Nordseeurlaub und Entspannung pur im Wellnessparadies Spa Rosa. Aktive können vom Arosa Sylt aus die Insel zu Fuß oder per Rad erkunden. Übrigens, Arosa Resorts gibt's auch in Kitzbühel und Travemünde. Wo geht's für Ihre Arosa-Auszeit als erstes hin? Das Arosa Sylt Resort wünscht jetzt viel Vergnügen beim Podcast hören.
Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Heute ist bei mir zu Gast Frau Susanne Mattiesen. Herzlich willkommen.
Hallo, herzlich willkommen. Dankeschön.
Susanne Mattiesen ist Autorin, hat schon ein wunderbares Buch über Sylt geschrieben, Ozelot und Friesenerz. Demnächst erscheint ihr zweites Buch über die Insel. Aber bevor wir darüber sprechen, erstmal, Sie kommen gerade sozusagen frisch von der Bieke. Wie war's?
Ja, die Bieke war ja, ich würde mal sagen, in den ganzen Inselorten abgesagt. Und nur an der Tinnum, also in Tinnum haben wir an der Tinnumburg ein großes Feuer entfacht und da durfte ja auch keiner dabei sein. Und wir hatten jetzt das zweite Mal das Glück, sage ich mal, die Bieke virtuell zu erleben. Also sozusagen live und in Farbe, aber dann im Internet.
Haben Sie es denn geschaut, den Stream?
Ja, ich habe da natürlich reingeschaut. Es gab ja verschiedene Facebook-Gruppen und auch die Sylter Rundschau hat übertragen. Und was schön ist eigentlich, wenn man sowas machen will, obwohl da fehlt ja dann so ein bisschen der Rauch. Allerdings war ich vor der Tür und man konnte es ganz gut riechen. Es ist halt einfach ein Happening, wo mittlerweile dann die Leute in Kommentaren, in Facebook-Gruppen beispielsweise selbst aus Kansas City sich Grünkohl kochen und dann ist man mit alten Syltern virtuell verbunden. Das ist auch mal was ganz anderes und Neues.
Aber haben Sie denn Grünkohl gegessen und haben Sie sich auch mit Freunden getroffen?
Ja, das haben wir natürlich gemacht. Also wir haben erst ein bisschen die Bieke geguckt und dann waren wir in Archsum, da wo meine Eltern auch leben, in der alten Schule mit 15 Leuten an einem Tisch. Und dann gab es Grünkohl, Schweinebacke, Grützwurst, alles was das Herz begehrt und was irgendwie zur Bieke gehört auf Sylt. Und dann natürlich hinterher einen schönen Korn.
Haben Sie denn da mit Ihren Freunden schon über Ihr neues Buch gesprochen?
Ja, das ist natürlich auf Sylt absolut in aller Munde, alle warten drauf, dass es kommt und alle wünschen sich auch, dass es jetzt endlich mal auf dem Tisch liegt, damit sie es lesen können. Und natürlich, ja, also interessiert alle und sie wollen alle wissen, was da drin steht, aber ja, kann man dann sehen.
Genau, es erscheint am 10. März. Es hat den Titel »Diese eine Liebe wird nie zu Ende gehen« aus dem legendären Text von den Ärzten Westerland und es heißt »Roman einer Sylter Jugend«. Vielleicht erzählen Sie mal ein bisschen, was die Leser dann später erwartet, ab dem 10. März.
Naja gut, also man muss ja sagen, das erste Buch, das habe ich ja mehr so aus der Lameng geschrieben über meine Kindheit in den 70er Jahren, wo wir auch nicht so richtig wussten bei Ozelot und Friesenerz irgendwie, dass das so ein Wahnsinnserfolg sein würde. Mehr als 100.000 Leute haben dieses Buch gekauft. Da war ich doch echt platt, weil ich hatte es eigentlich nur für die Sylter geschrieben und dachte, Mensch, wir müssen mal irgendwas haben, was uns an unsere Kindheit erinnert. Die Zeit geht dahin, unsere Eltern gehen dahin und das wollte ich eigentlich mal so festhalten. Und dann war das eben so erfolgreich. Der Verlag hat gebeten, die Leute haben gefragt und dann habe ich gedacht, naja gut, dann kann ich ja vielleicht nochmal die 80er Revue passieren lassen. Musste mich ein bisschen erinnern, wie es dann eigentlich war. Und dann kamen mir aber auch die abenteuerlichsten Vorkommnisse nochmal in den Kopf. Dann habe ich mit vielen Leuten gesprochen. Und dann kam auch dieser Titel zustande, Diese eine Liebe wird nie zu Ende gehen. Interessanterweise, 1988 haben die Ärzte ihr Abschlusskonzert in Westerland gegeben. Die beste Band der Welt, Punk-Band, was damals der Kurverwaltung total unbekannt war. Also die kannten zwar den Song Westerland, den fanden alle ganz schön. Das ist aber sozusagen nur ein Titel aus einem sehr brachialen Repertoire ist, sage ich mal. Das war den Leuten damals nicht bekannt. Für uns war das natürlich eine Sensation, dass die Ärzte nach Westerland kamen. Und die Chaostage, Punks, Hunderte sind sozusagen auf die Insel gekommen mit Zügen und haben natürlich da alles ganz schön wild durcheinander gebracht. Und das ist ein Ereignis der 80er Jahre neben vielen anderen. Und man muss ganz ehrlich sagen, während vielleicht im Ozelot und Friesenherz sehr viel die Sonne schien, ist dann das zweite Buch doch ein bisschen mehr Krise. Aber das lag natürlich daran, dass die 80er Krise waren. Umweltzerstörung, saurer Regen, Tschernobyl, all das ist damals ja passiert. Wir waren jung, wir waren in unseren 20ern, wir waren junge, kritische Erwachsene und haben natürlich auch uns genau angesehen, was mit Sylt passiert, und all das findet sich in diesem Buch.
Aber Sie gehen ja auch in die, also Sie steigen ja gleich im ersten Kapitel ein, sozusagen, mit der Zeit nach dem zweiten Lockdown, mit 2021, und beschreiben da auch sehr anschaulich mit Worten wie Tourismusmaschine, Touristenschwemme, Ausverkauf der Insel. Also Sie gehen da ziemlich gleich rein und dann denkt man, okay, das ist ja dann der, anscheinend für eine Insulanerin, wie Sie ja sind, auch wenn Sie jetzt in Berlin leben, das ist ja anscheinend, was da passiert, ist dann der reinste Horror, wenn die im Sommer alle kommen.
Nein, also das wäre dann wahrscheinlich verkehrt, aber schön, dass Sie das so sehen. Ich glaube auch, dass das Buch auch dafür da ist, einmal kritisch zu beleuchten, was eigentlich passiert ist. Man muss eine Sache sagen, als mein Buch erschien, das war 2020, muss mein erstes Buch verschoben werden. Das sollte im März erscheinen, wie dieses Mal auch. Konnte dann am 1. Juni erscheinen, weil wir den allerersten sozusagen totalen Shutdown hatten auf Sylt. Das hatten wir ja alle noch nie erlebt, dass also überhaupt kein einziger Gast mehr auf der Insel war. Ne? Wir waren ja nur mit uns und unter uns und waren total schockiert, dass eigentlich nur noch so wenig Menschen auf der Insel sind. Also man hat ja auch niemand mehr auf den Straßen gesehen, die Supermärkte waren leer. Also man hörte die Vögel zwitschern, man hörte kein einziges Autogeräusch, man hörte den Wind. Es war unfassbar besonders und insofern steige ich also auch in meinem Buch mit dieser Phase ein, die wir so oder ich in meinem ganzen Leben so noch nie erlebt habe und eben sehr, sehr, sehr viele, die auf Sylt leben, auch nicht. Und das war total faszinierend. Und was danach dann allerdings passierte, und das muss man natürlich sagen, in dem Moment, wo die Insel öffnete und man natürlich auch davon ausgehen konnte, dass die klassischen Reiseziele der Deutschen, die ja auch in Ägypten liegen, Türkei, Spanien, Italien, was auch immer, USA, die fielen ja dann da im Sommer aus. Man war noch so wahnsinnig verunsichert und hatte mal Angst, dass man sich vielleicht da noch infiziert und ansteckt. Also bitte bleiben wir im Lande. Und da erlebte Sylt einen Ansturm, einen derartigen Ansturm, der Urlauber, das hatten wir vorher auch noch nicht gesehen. Man muss sich eben vorstellen, dass man von totaler Isolation quasi über Nacht in ein Urlaubschaos gestürzt wurde. Und dieser Schock, also und den versuche ich halt in diesem Buch zu beschreiben. Aber prinzipiell muss man natürlich sagen, und das möchte ich auch ganz klar hier auch nochmal formulieren, Sylt war immer eine Urlauberinsel und ein Touristen-Hotspot und es war ein Mythos und ist ein Mythos und eine wunderschöne Insel und wir leben vom Tourismus und vom Fremdenverkehr und so soll es auch gerne bleiben, aber es ist natürlich irgendwann auch immer mal so ein Moment erreicht, wo man das Gefühl hat, es ist jetzt zu viel. Also wenn man selber mit dem Auto, ich denke da an meine Eltern, meine Mutter kann erst nur morgens um 7 Uhr einkaufen gehen, weil danach kommt sie nie wieder nach Hause, weil sie halt im Stau steht oder irgendwie an irgendwelchen Kassen steht oder einfach, es ist einfach ein bisschen viel geworden. Und das hat natürlich, sag ich mal, Corona auch mit ausgelöst bei uns, das muss man sagen.
Genau, aber es war ja auch vorher schon voll. Also es war ja auch 2019 voll. Wie gesagt, Sie steigen mit 2021 ein, nach dem zweiten Lockdown, da war es ja dann ganz besonders voll. Aber das heißt, Sie sagen auch, die Insel braucht Touristen. Es ist eine Touristeninsel, da haben Sie, sind Sie auch fein mit.
Natürlich, ja. Weil also das wäre ja auch ein bisschen, sag ich mal, weltfremd. Ja, und so stalinistisch-ökologisch ist, glaube ich, auch bei uns niemand eingestellt, der irgendwie erwartet, dass die Insel Sylt jetzt nur noch den Insulanern gehört. Also da gibt es ja durchaus Kampfparolen, Sylt den Sültern und solche Sachen. Nein, da gehe ich nicht mit und ich kenne also wirklich kaum Leute, die da so puristisch sind. Nein, die Insel war immer eine gastfreundliche Insel und wir haben immer gerne auch die unterschiedlichsten Menschen beherbergt. Es hat der Insel auch sehr viel gebracht. Also wir sind sozusagen ja eine kosmopolitische, tolerante Gesellschaft. Wir haben das seit, so bin ich aufgewachsen, so sind wir alle aufgewachsen mit den verrücktesten, schrägsten Vögeln, die Insel besucht haben. Und wir haben alle immer davon profitiert. Also das war eben ein dörfliches Leben und gleichzeitig war man in einer Metropole. Das hatte schon große Vorteile, große Nachteile auch. Aber es war schon ein sehr besonderes Leben und das ist es bis heute geblieben und das ist eigentlich auch sehr schön.
Aber wenn Sie, wir sind ja in diesem Buch sozusagen, in dem neuen Buch in den 80er Jahren sozusagen, wenn Sie jetzt die 80er Jahre mit dem vergleichen, was Sie jetzt im Jahr 22, 21 erleben auf Sylt, was hat sich denn da nochmal geändert, also vom Feeling her für Sie?
Ja, also die 80er, muss man natürlich sagen, sind für uns, für meine Generation, die wir sozusagen die erste Generation sind, die quasi nach dem Krieg mit unseren Wirtschaftswundereltern von der Insel geschickt wurden. Ja, wie damals die Walfänger eigentlich und Seefahrer, die dann in die Welt hinaus sollten, um dann wieder die schönen Sachen nach Hause zu bringen. So ein bisschen ist es mit uns auch gewesen, weil wir sollten jetzt plötzlich alle Akademiker sein. Unsere Eltern waren das natürlich nicht und das hat einen gewissen Status und man war ja aufgestiegen, man hatte auch ein bisschen Geld verdient und die Kinder sollten das jetzt so ein bisschen abrunden. Ne? Das war so ein bisschen meine Zeit. Und die 80er waren durchaus davon geprägt, dass sich der Tourismus halt professionalisierte. In den 70ern, das ist mein erstes Buch, das war noch alles so, sag ich mal, alles ging da durcheinander, da wurde viel gefeiert und da wurde sehr viel Party gemacht. Und da waren eben auch so viele Paradiesvögel da. Und in den 80ern zog dann entsprechend so ein bisschen die gut situierte Schicht von Leuten nach und die wollten jetzt auch die Insel erleben und dafür wurde natürlich jetzt dann der Raum geschaffen. Und die 80er waren, da habe ich mich mal mit so einem Fachmann unterhalten, das war sehr originell und sehr interessant, waren eben die Zeit, in der die Frühstückspension ausgedient hatte. Das Zimmer mit Frühstück gab es in der Form nicht mehr. Es wurden Apartments gebaut, Garagen wurden ausgebaut, es wurde angebaut. Und da begann sozusagen das Zeitalter des Schrankbetts, ne? Kleines Apartment. Und dann wurde aus der Wand das Bett geklappt und morgens wieder hochgeklappt, dass man dann auch frühstücken konnte. Und Selbstversorgung begann auf Sylt zum ersten Mal im großen Stil. Und auch die ersten, wie ich mal sagen, Immobilienspekulanten entdeckten die Insel. Es gab den berühmten, Pauschalunternehmer Wolfgang Reh. Mag einigen noch ein Begriff sein, der in den 80ern aus dem Ruhrgebiet kam und in wahnsinnigem Tempo Einfamilienhäuser aufkaufte zu guten Preisen und daraus Mini-Apartments machte und in Bussen und Sonderzügen aus dem Nordrhein-Westfalen halt die klassische Urlauberklientel nach Sylt schaffte und dort im großen Stil unterbrachte, was einige Schockmomente ausgelöst hat bei den klassischen Syltern, auch den Sylter Unternehmern damals. Also es wurde doch vieles anders, was wir heute schon wieder so ein bisschen belächeln, aber es professionalisierte sich und war allerdings noch nicht so extrem wie jetzt, würde ich mal sagen.
Genau, und heute haben wir die Situation, es gibt viele, viele große Hotels sind ja entstanden, dann so, ich sag mal auch so in den letzten 20 Jahren kann man sagen, es kommen immer mal wieder größere Projekte dazu. Wir hatten das Thema auch schon häufiger hier im Podcast. Ist auch für Sie jetzt sozusagen die Grenze der Belastung erreicht? Also aus Ihrer Sicht für die Insel, was neue Projekte angeht, wenn wir über Apartment-Hotels sprechen und sowas in der Art?
Ja, das kann man vielleicht so sagen. Ich glaube, die Grenze ist in dem Moment erreicht, wenn selbst die Gäste und die Urlauber, die uns besuchen, sagen, es ist zu voll. Oder diejenigen, die dort Eigentum haben und sich Häuser gekauft haben und dort auch sehr viel Zeit verbringen und dann plötzlich sagen, es ist zu voll. Also es sind gar nicht mehr die Insulaner, die sich da beschweren, sondern da, glaube ich, wird es kritisch, wenn wir das Gefühl bekommen, dass selbst diejenigen, die die Insel sehr lieben und die gerne kommen und da seit Jahren ihren Urlaub verbringen, das Gefühl haben, da ist was gekippt. Und das, glaube ich, sollte uns als denjenigen, als den Insulanern bewusst sein, die da ja immer noch alles am Laufen halten, dass das keine gute Entwicklung ist. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich werde dann auch gefragt, was muss man tun? Ich kann nur sagen, wir müssen erstmal quasi erkennen, dass es so ist. Ne? Bevor die Erkenntnis nicht da ist, kann auch sich dann nichts verändern. Aber wenn dann niemand mehr was davon hat, also weil plötzlich dann alles ins Rutschen kommt, dann glaube ich, bekommen wir alle ein Problem und das müssen wir halt versuchen zu verhindern.
Wir haben uns ja eben im kleinen Vorgespräch schon mal unterhalten, dass ja immer mehr Immobilien also in die Hände gehen und Grundstücke von Leuten, die eben nicht von der Insel kommen, also die Insulaner verkaufen. Und Sie hatten, glaube ich, auch gesagt, irgendwann wird der Moment kommen, wo man quasi gar keine Sylter mehr auf der Insel hat. Habe ich das so richtig?
Ja. Man muss sich eben auch vor Augen halten, dass jedes Jahr, und die Insel hat ja nur in Anführungsstrichen 99 Quadratkilometer, es wird ja auch viel gebaut, das ist natürlich klar, die Insel verliert jedes Jahr ungefähr 100 Sylter Wohnsitze, weil Menschen sterben oder auch Lebensentwurf ein anderer wird oder sowas. Das Problem ist dann, diese 100 Wohnsitze, die dann verloren gehen, das sind Eigentumswohnungen oder auch Häuser, werden dann in der Regel abgerissen und an dieselbe Stelle, wo vielleicht eine Familie gewohnt hat, stehen dann plötzlich vier Haushälften und dann ziehen halt irgendwie viermal so viele Menschen da ein. Und dieses Problem, das weitet sich jetzt aus. Also wir haben gestern nochmal mit meinem Vater darüber gesprochen, der ja 35 Jahre lang da Vorsitzender der Sylter Unternehmer war und der hat irgendwie gesagt, wenn 100.000 Autos auf der Insel sind, dann geht nichts mehr vor und nichts mehr zurück. Also dann wird einfach der absolute Stillstand eintreten und wir sehen das ja auch in Venedig, Barcelona, es gibt ja deutliche Vorbilder, die auch gemerkt haben, dass sie was tun müssen. Selbst Mallorca hat Probleme oder wer mal im Sommer auf Ibiza war, wo ich auch mal ganz gerne mal meinen Urlaub verbringe, weiß auch, wovon da die Rede ist. Und das muss Sylt natürlich verhindern, weil das ist eine Insel, die auch eben damit wirbt, dass man dort Freiheit hat, dass man dort weite Horizonte hat, dass man dort sein Leben genießen kann. Und da steht man nicht gerne im Stau oder wartet irgendwie 3,5 Stunden an der Kasse im Supermarkt. Das ist passt nicht zusammen.
Und da gibt es ja auch immer wieder dieses Thema, es gibt diesen Fachkräftemangel auf Sylt, also überhaupt Arbeitskräfte in der Gastronomie Mangel. Und dann fragt man sich natürlich immer, wo sollen die Leute eigentlich leben? Also wenn die keinen Wohnraum haben, dann macht es ja auch keinen Spaß, auf der Insel zu arbeiten. Das ist ja auch was Sie auch beobachten.
Ja, das ist ja ein großes Problem, was wir jetzt haben. Und das habe ich jetzt auch in meinem Buch nochmal thematisiert, ist halt das Problem der Infrastruktur oder der fehlenden Infrastruktur. Also wenn wir, wie jetzt aktuell passiert ist, und das natürlich sind nur wenige Monate, in denen eben doch sich wahnsinnig viel verändert hat auf der Insel, die zweite Apotheke, die Westerland hat, die schließt demnächst. In Kaitum ist die letzte Apotheke, die wir da überhaupt hatten, ist jetzt auch zugemacht worden vor wenigen Tagen. Am 17. Dezember hat die Post und die Postbank geschlossen. Ärzte gehen in Ruhestand und finden keine Nachfolger. Also Fachpersonal, Physiotherapie ist ein riesiges Problem. Also alles Sachen, die auch vielleicht Menschen brauchen, die auf Sylt ihren Lebensabend verbringen wollen, die dann dahin kommen und plötzlich feststellen, dass sie gar nicht mehr richtig versorgt werden können. Also dass die Geburtsstation schon lange geschlossen hat, ist ja nun schon seit 2014 bekannt. Aber jetzt in den letzten Wochen, muss man ganz ehrlich sagen, hat es richtig viele Schließungen gegeben, auch Restaurants, das Pius in Kaitum schließt, das American ist zu. Also wir haben Leerstand in der Innenstadt, weil es mögen vielleicht große Markenartikler gerne dort Flagship-Stores auf Sylt aufmachen und speziell auch in Westerland, weil sie eben dort auch ein besonderes Publikum finden. Aber wenn sie kein Personal haben, um die Läden zu öffnen, dann ist es ganz schlecht. Oder unser großes Kaufhaus Habe Jensen, das ja jeder kennt, das am Eingang der Friedrichstraße steht, muss eben manchmal, kann erst um 11 Uhr öffnen und muss um 16 Uhr schließen, weil dann ihre Mitarbeiter nicht an den Laden kommen, weil die nämlich dann vom Festland mit dem Zug anreisen. Und wenn die Bahn mal wieder ausfällt, was eigentlich jeden Tag ich sag mal, ein Dutzend Mal passiert, das übertreibe ich jetzt, aber es findet halt viel zu häufig da statt, dass da kein Zug fährt, dann bleibt sozusagen das wirtschaftliche Leben auf der Insel einfach stehen. Das heißt, wir brauchen Fachkräfte, Fachpersonal, gut ausgebildetes Personal für ein anspruchsvolles Publikum auf Sylt. Und das hat natürlich auch verdient, dass es adäquat untergebracht ist. Und wenn sie keine Wohnung vorhalten können für diese Leute, dann wird über kurz oder lang eben das, was Sylt auch ausgemacht hat, nämlich was Besonderes zu sein, was Exklusives zu sein und was auch, sag ich mal, einen ganz besonderen Luxus auch anzubieten. Wer kann das schon von sich behaupten? Das gibt es kein zweites Mal in ganz Deutschland. Und da haben die Menschen, die zu uns kommen und auch gutes Geld bezahlen, einen Anspruch darauf, dass sie auch 1A versorgt werden. Aber diese Problematik spitzt sich gerade ganz, ganz, ganz erheblich zu. Das Problem haben wir natürlich nicht nur auf Sylt, das ist ein ganz Deutschland-Problem, aber auf Sylt ganz extrem. Weil wenn sie keine Wohnung finden, werden sie auch keine Leute finden.
Aber interessant ist doch, dass seit Jahren wird ja über diese ganze Problematik diskutiert. Und man liest und hört ja immer wieder, irgendwo entstehen ja angeblich hunderte von Wohnungen, die bezahlbar sind. Vielleicht kennen Sie sich ja besser aus auf der Insel. Wo sind diese Wohnungen?
Ja, also die Wohnungen werden dann noch auf den letzten kommunalen Flächen, die vielleicht noch zur Verfügung stehen, gebaut. Also dann werden halt Parkplätze, die wir jetzt auch dringend brauchen, dann plötzlich umgewidmet und zu Bauflächen umfunktioniert. Und dort entstehen dann kommunale Bauten und die sind auch nicht besonders schön, weil man nicht so wahnsinnig viel Geld ausgeben kann, haben zum Teil keine Balkone oder sind wahnsinnig eng zusammengestellt. Also klar, es wird neuer Wohnraum entstehen, aber wir versiegeln dadurch natürlich auch Flächen. Und das, was Sylt immer ausgemacht hat, das war irgendwie auch die Weite und das Lockere. Und die lockere Bebauung nimmt halt in der Verdichtung halt extrem zu. Und da entstehen dann eben nicht besonders schöne Häuser, die eher so an den sozialen Wohnungsbau erinnern. Und auch da werden natürlich diese freien Wohnungen den Kommunen aus der Hand gerissen, logischerweise, weil besser das als gar nichts. Aber das reicht überhaupt nicht aus. Also das muss man ganz klar sagen. Wir brauchen Gärtner, wir brauchen Hausbetreuer, wir brauchen Leute, die Heizungen reparieren können. Wir brauchen im Grunde Handwerker, Tischler, wir brauchen eigentlich alles. Und die müssen alle auch irgendwie wohnen und adäquat leben können und das wird zunehmend zum Problem, ja.
Weil nachher hat man irgendwie eine Insel und dann spielt sich folgende Szenario ab, dass man keine Leute mehr hat, die einem irgendwie bedienen können und irgendwie einem den Garten machen. Das wäre ja auch sehr traurig. Kommen wir nochmal, bereits in Ihrem ersten Buch haben Ihre Eltern auch eine große Rolle gespielt. Werden die im zweiten Buch auch wieder so viel vorkommen?
Ja, also interessanterweise, das erste Buch, man muss natürlich dazu sagen, meine Eltern hatten ein Pelzgeschäft, ja, und meine Eltern haben sehr erfolgreich ein altes Handwerk betrieben, das natürlich in den 80er Jahren schon relativ heftig unter die Räder kommt. Denn dann beginnt natürlich die Tierschutzbewegung schon Wirkung zu zeigen und es auch nicht mehr besonders schick ist, sich mit Pelzmänteln irgendwie zu behängen und zu kleiden. Und insofern bekommt also unsere Firma in den 80er Jahren unser Geschäft, meine Eltern, dann doch schon ein paar Kratzer. Und das beschreibe ich natürlich auch. Und meine Eltern spielen auch natürlich deswegen wieder eine große Rolle, weil mein Vater, im ersten Buch war eher meine Mutter so ein bisschen das Thema. Jetzt schwenke ich ein bisschen zu meinem Vater um, der halt in der Politik sehr viel bewegt hat, der Unternehmern sehr viel bewegt hat, einen Golfclub als Präsident vorgestellt hat. Er hat eigentlich alle Ämter, die man bekleiden konnte, bis hin zum Kurdirektor irgendwie gemacht. Und wenn man sich dann eben anguckt, was in den 80ern alles auf Sylt passierte und sei es nur, dass hunderte von Punks die Friedrichstraße belagert haben, dann war er natürlich gefordert, zusammen mit dem Bürgermeister Lösungen zu finden, wie man diese Probleme löst. Und das beschreibe ich eben. Wir haben ja eine riesige Algenpest gehabt. Wir hatten das sensationell schockierende Robbensterben, dass unsere Strände natürlich ruiniert hat und vielen Leuten den Urlaub ruiniert hat. Und da waren die Sylter und Insulaner gefordert und in erster Linie auch eben mein Vater. Und wie sie diese Probleme gelöst haben und diese Krisen bewältigt haben, das beschreibe ich halt jetzt in den 80ern.
Wie gefällt denn Ihren Eltern das, dass Sie da so viel vorkommen in diesen Büchern? Und ist das dann vorher, also wissen die vorher, bevor das Buch erscheint, wie sie dort genau vorkommen? Also kriegen die das vorher zum Lesen? Oder wie läuft das so zwischen ihnen ab?
Ja. Also ich versuchte schon mit denen zu besprechen. Meine Mutter, muss man ganz ehrlich sagen, ich bin ja schon so weit, dass ich das irgendwie alles immer öffentlich mache. Meine Mutter hat auch das erste Buch nicht wirklich gelesen, aber sie hat sich das von ihren Freundinnen erzählen lassen. Also insofern wird es wahrscheinlich dieses Mal auch so sein. Mein Vater liest die Bücher und sagt mir auch noch ein paar Sachen dazu. Und sagt dann halt irgendwie, ich kann dir ja sowieso nichts mehr vorschreiben, also mach mal, was du für richtig hältst. Ich finde ihn sehr stark, also dass er das akzeptiert, aus meiner Sicht die Dinge mal vorgehalten zu bekommen, weil er einer Generation angehört und da werden ja vielleicht einige von Ihnen, die jetzt zuhören, das auch kennen, einer Generation angehört, die alles bestimmt hat, bis heute. Also mein Vater ist über 80, der hat das Gefühl, er hat alles geschaffen. Er hat sich erschaffen, er hat Sylt erschaffen, er hat seine Kinder erschaffen, er hat die Wirtschaft an sich erschaffen und davon ist er bis heute überzeugt. Und das ist faszinierend, wir sind immer die Kinder, gerade die Sylter, meine Generation, und ich gehe nun auch schon auf die 60 zu. Ja. Also wir sind immer noch die Generation der Kinder, die die Aufträge ihrer Eltern abarbeiten, muss man mal ganz ehrlich sagen. Und insofern, glaube ich, ist es auch mal nötig, ihm auch mal den Spiegel vorzuhalten, ihm und seiner Generation, die die Insel eben auch zu dem gemacht haben, was sie heute ist. Also diese Auswüchse, die wir da sehen, auch architektonisch und so weiter, das geht eigentlich auf deren Kappe, muss man mal ganz klar sagen. Die haben nie rechtzeitig die Bremse getreten, was sie hätten machen müssen. Heute ist es eigentlich fast zu spät. Und das finde ich, das muss man auch mal sagen dürfen. Und was ich an ihm gut finde, ist, dass er das sehr selbstkritisch zur Kenntnis nimmt und auch darüber nachdenkt. Und wir diskutieren relativ viel darüber, ja.
Fühlen sich denn Ihre Eltern auf der Insel noch wohl?
Ja, das ist auch interessant, ne? Also die sind ja nun wirklich in dem Alter und die haben diese Probleme. Die kriegen diese Physiotherapietermine nicht oder werden in Arztpraxen gefragt, ob sie Insulaner sind oder Urlauber sind. Also mittlerweile sind die Insulaner so selten geworden, dass man immer das Gefühl hat, sie sind dort auch nicht mehr wirklich zu Hause. Und das tut mir eigentlich ein bisschen leid, weil das eigentlich natürlich als sie gehören dahin und haben trotzdem das Gefühl, geduldet zu sein mittlerweile. Also und das tut mir einfach weh. Also für meine Eltern tut mir das weh. Auch für meine Mutter, die nicht mehr so gut zu Fuß ist und dann irgendwie spazieren geht und von großen Autos bedrängt wird. Die soll gefälligst irgendwie an den Rand gehen und so. Und es ist alles so hektisch geworden. Und sie fühlt sich im Grunde auf ihrer eigenen Insel nicht mehr zu Hause. Und wie gesagt, das finde ich ist auch ein bisschen traurig, was sich das so entwickelt hat.
Sie sparen ja auch nicht mit Kritik an eben dieser Entwicklung, also auch im ersten Buch schon nicht. Sie nennen auch Ross und Reiter, also da kommen die Leute auch namentlich vor von Sylt. Wie sind denn so nach dem ersten Buch auch die Reaktionen gewesen von Freunden, von Weggefährten, von Ihnen, die da nun auch vorkamen? Wussten die das vorher alle oder wurden die teilweise überrascht?
Nee, die wurden nicht überrascht. Also, dass ich das machen wollte, war klar. Ich bin relativ häufig auf die Insel gereist, habe die Passagen denen vorgelesen oder auch mal zugeschickt, wenn ich nicht die Zeit hatte. Und habe mir dann da immer das Go dafür geholt. Ich habe denen natürlich nicht die ganzen Texte gegeben, aber immer da in der Passage, wo sie vorkamen. Und sie haben mir auch vertraut. Also, es sind ja nur auch wirklich alte Freunde. Die sind davon ausgegangen, dass es in Ordnung ist. Damit war ich dann auch zufrieden und auch die waren ganz glücklich. Keiner hat natürlich damit gerechnet, dass das Buch so einschlägt. Also jetzt ist es natürlich so, beim zweiten Buch gucken alle ganz genau hin. Ne? Aber es gab bis auf eine einzige Ausnahme, wo es tatsächlich eine Person gab, die gesagt hat, ich möchte darin nicht vorkommen. Niemanden, der gesagt hat, das sei nicht in Ordnung. Ganz im Gegenteil. mittlerweile ist es so, dass sie irgendwie ganz happy sind, dass sie drinnen vorkommen, weil, na, wer schreibt, der bleibt. Also die Namen, die stehen auch noch hinten alle im Buch, also die Leute, die ich meine. Und von dem ersten Buch zum jetzigen Buch sind eben auch relativ viele verstorben, die in meinem ersten Buch noch unter den Lebenden waren und jetzt im zweiten Buch auf der Verstorbenenliste stehen. Und das ist natürlich auch, na, das ist der Lauf der Dinge. Aber dadurch ist es wie so eine moderne Chronik. Es gibt ja 1000 Bücher über Walfänger und alte Sylter und Landvogte und Strandräuber und was weiß ich. Aber es gibt eigentlich kein einziges Buch, das mal darlegt, wie das auf Sylt, das moderne Sylt begonnen hatte in den 70er Jahren und jetzt weitergeht in den 80ern. Und auch die Menschen, die dort an entscheidender Stelle Entscheidungen getroffen haben oder gehandelt haben oder irgendwie da es wert sind, natürlich auch mal genannt zu werden, weil sie irgendwie den Unterschied gemacht haben. Und das habe ich jetzt mich bemüht zu erreichen. Und ich glaube, das ist auch ganz gut gelungen. Und die, die drin vorkommen, sind eigentlich ganz, ganz glücklich.
Genau, da sind ja auch meistens eben Leute, die noch auf der Insel auch leben. Und Sie leben ja nicht mehr auf der Insel, sondern Sie sind ja damals nach dem Abitur, sind Sie von der Insel erstmal weggegangen. Können Sie kurz ein bisschen Ihren Werdegang zusammenfassen?
Ja, also ich wollte immer schreiben und ich wollte eigentlich auch immer Schriftstellerin sein. Aber da haben meine Eltern damals gesagt, dass das ja wohl nicht mein Ernst sein kann, so einen Beruf zu ergreifen, das kommt überhaupt nicht in Frage. Und damals hat man ja, glaube ich, seinen Eltern noch relativ viel geglaubt. Also insofern habe ich mich dann um eine reguläre Berufsausbildung bemüht, bin dann nach München gegangen, habe eine Prüfung gemacht für die Deutsche Journalistenschule, bin angenommen worden und habe dann irgendwie parallel studiert. Und dann habe ich halt so eine klassische journalistische Karriere gemacht, war erst bei Zeitungen, dann war ich bei Radio Schleswig-Holstein sehr lange in der Gründungsmannschaft und bin dann irgendwann habe mich weiter fortgebildet und bin dann irgendwie im Fernsehbereich gelandet. Und dort habe ich mich dann auf Politik spezialisiert und auf politische Talkshows. Also das heißt, ich habe dann von Sabine Christiansen, Gabi Bauer, Donia Hayali, bei Maischberg habe ich auch mitgearbeitet, politische Talkshows gemacht, war dann auch nochmal bei der dpa eine Zeit lang als Geschäftsführerin für den Audio- und Videodienst angestellt. Also ich habe eigentlich so im Bereich der Medien echt eine ganze Menge gemacht und bin aber erst ganz spät, nämlich jetzt dann irgendwie, wieder dahin zurückgekommen, was ich ursprünglich mal machen wollte, nämlich ein Buch schreiben. Und 35 Jahre habe ich mich da irgendwie abgearbeitet in der Szene und jetzt bin ich aber so weit, dass ich das mache, was mir wirklich Spaß macht. Und ja, jetzt ist das zweite Buch da und weiß ich nicht, ob es noch weitergeht. Erstmal
Sie könnten ja, Sie hätten ja noch genug Repertoire. Ich komme ja nach, ich meine, nein, aber nach den 80ern kommen ja die 90er.
Richtig. Also das ist natürlich, so kann man es machen. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich habe das jetzt einfach mal gemacht. Ich wusste gar nicht, ob ich es auch kann. Und es müssen auch andere entscheiden, weil das Buch ist natürlich ein ganz anderes geworden als das erste. Und trotzdem sind sie sehr vergleichbar. Also es ist natürlich immer so, hast einen Erfolg am Anfang. Leute sind dann beim zweiten Buch enttäuscht, ne? Weil jeder hat da was anderes in dem Buch gesehen, ne?
Aber setzen Sie sich denn jetzt selber unter Druck und denken, du musst die 100.000er-Marke wieder knacken, auch mit dem zweiten Buch dann?
Ja, das ist ja eher so ein Zufall gewesen. Das war ja wirklich ein Wunder, muss ich ehrlich sagen. Damit hatte ich ja nicht gerechnet. Und jetzt denke ich mir, das ist schon interessant. Also wie definiert man selbst Erfolg, ne? Das ist ja immer so eine Frage. Und ich denke mir, es ist besser, wenn diejenigen, die es lesen, das Gefühl haben, es ist ein gutes Buch. Es hat ihnen Freude bereitet, es war spannend, es hat sie von der ersten bis zur letzten Zeile irgendwie fasziniert. Dann ist es für mich, glaube ich, viel, viel, viel mehr wert als jetzt ein großer Verkaufserfolg. Also daran orientiere ich mich jetzt nicht.
Und das haben wir, glaube ich, noch nicht gesagt, dass das erste Buch nämlich auch von Doris Dörre verfilmt wird.
Ja. Also das hat mich auch überrascht, mitten in diesem ersten, sag ich mal, Überschwang von Begeisterung habe ich plötzlich einen persönlichen Brief von Doris Dörrie, dieser berühmten Regisseurin, auf dem Tisch gehabt und dachte, huch, ja, sie wollte mich gerne mal treffen, sie findet das Buch so toll, sie wird das gerne verfilmen und so. Und dann haben wir uns auch getroffen und das mal besprochen und ja, nun hat sie die Rechte dafür erworben und hatte jetzt allerdings auch einige Probleme mit dem Lockdown und den Corona-Beschränkungen, weil sie möchte es sehr, sehr gerne auf Sylt, also am Originalschauplatz, verfilmen. Und das ist erstens natürlich schwierig, weil es A, teuer ist, B, war es überhaupt nicht klar, wann macht die Insel zu, Modellregion, Corona 1, Corona 2, wie geht es alles weiter? Und auch die Finanzierung ist natürlich dann nochmal ein bisschen was anderes, als wenn man es woanders dreht. Und deshalb sind sie noch dabei, das jetzt alles zusammenzusetzen. Ich hoffe mal, jetzt wird es dann demnächst mal ein Go geben und dann geht die Sache los.
Werden Sie denn da auch während der Dreharbeiten dann auch beratend zur Seite stehen?
Also ich habe zugestimmt, dass ich natürlich berate. Das brauchen die auch, weil Doris Dörri ist nun mal, ich glaube, die kommt ursprünglich aus Niedersachsen, ist aber eben schon seit 100 Jahren irgendwie in München. Und es ist ein bisschen was anderes, irgendwie so eine Friesentruppe da abzufilmen. Und da gibt's da bestimmte Regularien und so Closed-Shop-Geschichten, die man ihnen natürlich dann auch mal mitteilen sollte. Und insofern, ja, werde ich sie beraten. Aber bislang, ja, habe ich schon ein paar Sachen, wollte sie wissen, habe ich auch erzählt, ja.
Werden Sie selber auch eine kleine Nebenrolle spielen?
Also ich möchte davon dann mal Abstand nehmen. Ich habe wirklich alles Mögliche schon gemacht, aber ich glaube nicht, dass ich eine gute Schauspielerin bin. Und zweitens möchte ich ihr das schon wirklich komplett überlassen und keine Hand anlegen an dieses Projekt.
Ihr Lebensmittelpunkt liegt in Berlin. Könnten Sie sich denn einfach mal vorstellen, vielleicht sind ja häufig auf der Insel natürlich, aber könnten Sie sich denn auch vorstellen, mal wieder auf die Insel zurückzukehren, also für fest?
Ja, das ist eine Frage, die man sich natürlich jetzt, je älter man wird, dann häufiger stellt, weil man das Gefühl hat, man muss nach Hause gehen. Und die Corona-Krise, muss man auch mal ganz klar sagen, mit den vielen Homeoffice-Geschichten, da haben ja nun wirklich einige, auch von meinen Freunden, das Gefühl gehabt, wo bin ich hier eigentlich? Ich möchte eigentlich nach Hause gehen. Ich möchte dahin, wo ich herkomme, da sind meine Freunde, da fühle ich mich beschützt. Also, und das gilt in besonderem Maße natürlich für so eine insulare Gemeinschaft, die schon immer sehr, sehr stark miteinander verbunden war. Und deshalb sind ja viele Lebensentwürfe mittlerweile anders. Und auch viele Leute entschließen sich, die Städte zu verlassen, weil die Städte in der Form gar nicht mehr das bieten, was sie mal hatten an Attraktivität. Und plötzlich wird das Landleben und das Leben mit Nachbarn und irgendwie in einer kleinen Enklave wieder viel attraktiver. Und so ist es für mich natürlich auch. Und es sind schon sehr viele von meinen Freunden und Freundinnen wieder zurückgekommen und leben jetzt wieder auf der Insel in den Häusern ihrer Eltern oder suchen sich was, wo sie dann bleiben können. Und allerdings unterhalten wir uns viel, weil ich bin wirklich sehr viel auf Sylt, ob das dann eben zukünftig mit der Lebensqualität noch so ist, wenn wir wirklich älter werden und dann die Struktur nicht mehr da ist und die Ärzte nicht mehr da sind und die Krankenhausversorgung nicht mehr da ist, keine Physiotherapie, die Apotheken schließen. Man fragt sich, ganz ehrlich, ist es noch ein wirklich lebenswerter Ort oder ist es wie eine künstliche Welt, in der man eigentlich gar nicht mehr normal leben kann? Darüber unterhalten wir uns jetzt auf Sylt und da habe ich noch kein abschließendes Urteil gefällt, aber wenn diese Entwicklung sich so fortsetzt, dann werde ich mir das nochmal überlegen, muss ich ehrlich sagen.
Zum Schluss noch die Frage, was ist auf der Insel Ihr Lieblingsort?
Mein Lieblingsort auf der Insel, das ist natürlich eine Insulanerin zu fragen, relativ schwierig. Komischerweise ist mein Lieblingsort, wir haben mal eine Zeit lang in Wenningstedt gewohnt, da hat mein Vater damals ein Haus gebaut und das er dann auch wieder verkauft hat, wie es ja so üblicherweise war und dann sind wir nochmal woanders hingezogen. Aber Wenningstedt Seestraße, der Strandübergang, wo man da oben dann relativ weit die Treppen runterlaufen muss. Das ist so der Strandübergang meiner Kindheit. Da war in der Nähe so ein Kiosk mit einer Pommesbude, wo es die besten Pommes frites gab, die ich jemals gegessen habe. Und das ist für mich Sylt. Das ist für mich meine Heimat, dieser Strandübergang Seestraße.
Ja, vielen Dank für den Tipp. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch, Frau Mathiesen.
Vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben. Danke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de/podcast.